In Dresden für den Frieden und wurde dann in der Schule vor so ein Gremium gezerrt. Einmal so LehrerInnen und so. Und dann gab es nochmal ein größeres Gremium, wo auch so MitschülerInnen dann von ihr saßen. Und quasi so, es war so ein Konzept Kritik, Selbstkritik. Also man wurde irgendwie für Verhalten kritisiert und dann musste man da vorne stehen und auch nochmal selber sagen, was man jetzt falsch gemacht hat und wie man eine gute marxistisch-leninistische Staatsbürgerin wird und so. Wo sie meint, das war halt auch ultra krass, weil da saßen sie dann irgendwie ihre MitschülerInnen ihr halt gegenüber und haben das irgendwie so eingefordert. Und schlussendlich wurde sie noch von MitarbeiterInnen vom Ministerium für Staatssicherheit abgeholt und irgendwie mit Augen verbunden irgendwo anders hin in die Stadt gefahren, in so eine konspirative Wohnung und hat dann ein 8-stündiges Verhör gehabt, weil die halt so fucking Flyer für den Frieden verteilt hat als Jugendliche. Also so, und ich glaube, dann irgendwie ein Flugblatt über eine Druckerei in hundertfacher Form zu veröffentlichen und so. Also, das hat mich schon irgendwie auch beeindruckt, so in den Gesprächen. Und dann spielt eine andere Rolle, also weil ich ja vorhin auch so meinte, dieses so, es ging irgendwie auch viel weniger um so eine konkrete politische Praxis oder so, sondern es hatte halt auch sehr viel mit, wir trotzen dem Staat halt überhaupt irgendwelche Freiräume ab oder so. Und das hat halt gerade in der Punk-Bewegung der DDR auch eine sehr große Rolle gespielt oder war sehr auffällig. Und da gibt es ja auch so super viel Forschung eigentlich zu und Leute, die da auch irgendwie heute noch viel drüber erzählen oder Bands, die es auch noch gibt. Genau, ich habe es auch so mit reingenommen, weil es für die eine Person, mit der ich halt gesprochen habe, eigentlich so das zentrale Element war, irgendwie halt mit dieser Punkbewegung in Kontakt zu kommen. Und genau, der Punk machte auch vor der DDR nicht Halt, schwappte über die Mauer und sprengte das spießbürgerliche Idyll. Die Sex Pistols hatten in Großbritannien den Slogan No Future geprägt, den die Punks in der DDR in Too Much Future umwandelten. Sie wollten sich nicht unterordnen, nicht die vorgeschriebenen Biografien leben und dann tot umfallen. Henrik Gericke, Sänger der Ostberliner Punkband The Leistungsgleichen, Autor und Herausgeber, schreibt in dem Sammelband Too Much Future Punk in der DDR: Mehr als einen tabellarischen Lebenslauf hatte ich in der DDR nicht zu erwarten. Er entsprach einem Gesellschaftsentwurf, der sich selbst in die Tasche log. Keine Zukunft zu haben, war nicht meine Angst. Doch mich beschlich die schreckliche Gewissheit, zu viel Zukunft entgegenzusehen. Einer Perspektive ohne jede Perspektive, die mir nicht die Verwirklichung meiner Bedürfnisse und Interessen in Aussicht stellte, stattdessen aber die unverbrüchliche Freundschaft zur Sowjetunion, die Einheit von Volk und Partei, von Partei und Staatsführung und eine Endzeit, die nicht enden wollte. Starren Konformismus und Gehorsam standen also das Streben nach Selbstverwirklichung und Individualität gegenüber. Allein durch ihren Kleidungsstil sorgten die Punks für Wirbel und Aufmerksamkeit, waren regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt und wurden vom Ministerium für Staatssicherheit als negativ dekadent bezeichnet. In einem Bericht des Ministeriums für Staatssicherheit vom 17. Mai 1984 steht: Bisherigen Feststellungen des MFS zufolge sind eine erhebliche Anzahl negativ dekadenter Jugendlicher in relativ festgefügten Punk-Gruppierungen integriert. Vereinzelt, zum Beispiel in Leipzig, Berlin und Karl-Marx-Stadt, bilden sich kleinere Punk-Gruppen, die Kriminelle in Einzelfällen staatsfeindliche Handlungen begehen, zum Beispiel Propagierung neofaschistischen und anarchistischen Gedankenguts, willkommen beim Hufeisen, beziehungsweise Anbringen von Losungen gleichen Inhalts und so weiter. Genau, also hier ist, glaube ich, also wenn es mal so exemplarisch aus, so was war für die SED halt irgendwie Anarchismus, und dann wird es damit so gleichgesetzt, immer auch mit, das hat irgendwie immer nur dieses aufrührerische Chaos-Moment oder so, und viel weiter wurde da auch nicht drauf eingegangen. Die Leute waren halt auch überall zu finden, also so in der offenen Arbeit, in der Kirche von unten, haben Konzerte organisiert, auch mitgeschrieben bei Morningstar, in den Umweltblättern, dann gab es so ein Fansein, Erlöser hieß das, und es wurden auch mehrere Punk-Reisegruppen gegründet, die zum Erich-Mühsam-Denkmal in Ost-Berlin gepilgert sind und da so Kränze niedergelegt haben und so. Genau, aber also es wäre jetzt auch verfehlt, den Punks in der DDR eine genuin anarchistische Haltung zuzusprechen, aber es lässt sich halt auch nicht verleugnen, dass das Symbol, also wie auch heute auf Fotos, Flyern und Plakaten von Veranstaltungen, also das A im Kreis zu sehen ist. Manche von den Leuten, die in so Bands gespielt haben, haben dann auch später gesagt, ja, durch Punk haben sie dann angefangen, philosophische Texte von Max Stirner oder Bakunin zu lesen. Und ich glaube aber gerade beim Punk spielt es halt auch so eine sehr relevante Rolle, dass die Leute einfach damit in die Öffentlichkeit gegangen sind und halt einfach Aufsehen erregt haben und das aber auch nochmal, glaube ich, weiß ich jetzt in Ostberlin wahrscheinlich dann weniger auffällig war, aber so in Weimar oder so, wo die eine Person halt herkam, mit der ich gesprochen habe, halt schon auch irgendwie nicht unentdeckt bleiben konnte. Und dann gab es noch ein anderes Magazin, der Kopfsprung, das ist tatsächlich auch eher so ein Versuch gewesen, glaube ich, so analytisch zu arbeiten. Da hat halt auch Friedemann, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe, so mehrere Artikel drin geschrieben. Da wird es schon eher, also geht es so ein bisschen mehr weg von diesem so, wir haben halt ein anderes Lebensgefühl und wir gehen halt irgendwie nicht zur FDJ und wir hören Punk und wir machen irgendwie Schwarzwohnen und wohnen in Wohngemeinschaften, obwohl das jetzt eigentlich auch nicht so das gängige Ding war, eher auch hingegangen ist, so sich zu fragen, irgendwie was sagt uns das theoretisch, was für Gesellschaftskonzepte stehen dahinter. Genau, und da gab es auf jeden Fall auch so mehrere Ausgaben von. Die erste Ausgabe setzte sich mit der Frage auseinander, was Anarchie ist. In der zweiten wurden Auszüge aus Mary Bookchins Thesen zum libertären Kommunialismus abgedruckt, die aus dem westdeutschen Magazin Schwarzer Faden stammten. Also da gab es dann halt auch irgendwie so Kontakte quasi über die Mauer. Das war halt dann in Ostberlin deutlich einfacher, als irgendwie nach Dresden dann mit Sachen irgendwie durchzukommen oder so. Aber da gab es dann halt auch Kontakte und Austausch in die westdeutsche Szene. Genau, und dann gab es noch Texte über Anarchismus und die politische Praxis der Alternativbewegung und man hat sich beschäftigt mit der Revolution in Spanien und der CNT. Man hat sich auch für eine Gesellschaft ohne Gefängnisse ausgesprochen und zeigt sich in, solidarisch mit inhaftierten politischen Gefangenen und die Freilassung aller wurde auch gefordert und auch der RAF-Häftlinge zum Beispiel. Also das war ja in der Zeit dann auch irgendwie so ein bisschen virulent alles. Dann gab es ein Dossier über Gustav Landauer, einen Beitrag über die Geschichte der Siedlungsgenossenschaften. Das war dann so eine Auflage von 300 Stück, die aber irgendwie auch gerade in Ostberlin durch relativ viele Hände wohl dann immer gegangen ist. Genau, also das ist quasi so dieser Teil, den ich rauskondensieren konnte aus, was haben Leute irgendwann mal irgendwo über die Opposition in der DDR geschrieben und was steht da vielleicht mal irgendwo zu Anarchismus drin? Und bei den Interviews war ja dann für mich irgendwie so relevanter rauszufinden, wie hat sich das konkret im Leben der Leute niedergeschlagen? Und ich habe dann versucht, so Kategorien halt zu bilden. Und also die Sachen sind jetzt, glaube ich, alle nicht so mega überraschend oder so und später auch nicht bei den Handlungsstrategien. Aber ich fand es halt für mich interessant, was mir das alles an Kontext gegeben hat, über wie haben Menschen halt das Leben in der DDR wahrgenommen und was bietet mir das quasi auch für eine Perspektive auf so Staatssozialismus. Also weil ich glaube einfach so diese Auseinandersetzung damit hat mir das irgendwie einfach so viel bildlicher gemacht und greifbarer, was das irgendwie auch für ein schreckliches System werden konnte in der DDR unter der SED. Bei diesen Erfahrungswerten ist halt einmal dieses Thema der vorgeschriebenen Biografien. Das kam halt auch bei allen meinen drei InterviewpartnerInnen vor. Bei der einen Person war es tatsächlich so, dass die auch relativ lange in diesen staatlich vorgesehenen Strukturen drin war, also in der FDJ und so, und da auch so Leitungsfunktionen quasi übernommen hat. Aber so gesagt hat, so ja, aber ich habe das halt irgendwie gemacht, weil ich habe irgendwie auch gerne gemeinschaftlich Sachen gemacht und ich habe auch gerne Verantwortung übernommen und so. Und dann fing es aber halt irgendwann an, dass sie sich immer mehr daran gerieben hat, dass ihr von oben runter so diktiert wurde, wie und was sie dabei jetzt zu machen hat. Dann halt auch immer diese Sorge vor Bespitzelung durch die Stasi, viel Bevormundung und Gehorsam und halt auch Anfeindung. Also bei diesem Thema Bevormundung und Gehorsam wurde immer wieder auf den StaatsbürgerInnenkundeunterricht halt verwiesen, wo alle drei die Erfahrung gemacht haben, dass sobald man da mal irgendwie eine kritische Nachfrage gestellt hat, man eigentlich abgewatscht wurde oder halt auch irgendwie die LehrerInnen schlecht über, ich finde den Begriff immer so ein bisschen schräg, aber die wurden halt damals tatsächlich die GammlerInnen genannt. Das waren dann halt Leute irgendwie mit langen Haaren und Jesuslatschen und Schlaghose und so. Und da wurde aber dann halt von den LehrerInnen despektierlich über die Leute gesprochen und auch irgendwie über Leute, die halt ans Christentum geglaubt haben. Eine so eine Anekdote zum Beispiel, da hat Katrin in einem Gemeinschaftsschlafraum, haben die Betten umgestellt bei so einer SED-Delegiertenkonferenz, wo die dann irgendwie dabei sein sollten. Da war sie halt noch bei der FDJ aktiv. Das haben dann aber irgendwelche ErzieherInnen mitbekommen. Und dann haben sie halt direkt so eine Wandzeitung bekommen. Also das war dann halt so ein Plakat, was ausgehängt wurde, wo drauf geschrieben wurde, was die Leute falsch gemacht haben. Und in dem Fall haben sie es halt gewagt, bei der SED-Delegiertenkonferenz so ein Bett umzustellen, damit sie alle nebeneinander schlafen können. Das war dann so ein bisschen, dass sie halt gesagt hat, so ja, und das war ein Erlebnis, was zu der Erkenntnis geführt hat, dass halt so jede Form von Kreativität und Individualität halt sofort als antisozialistisch ausgelegt wird, weil das dann quasi immer so die Argumentation war, ja, jetzt habt ihr hier irgendwie euer individuelles Begehren in Fokus gestellt und eigentlich ist aber gerade wichtig, dass quasi dieser Tag so störungsfrei verläuft, weil es halt SED-Delegiertenkonferenz. Genau, dann hatte ich ja quasi schon diese Story erzählt auch mit den Flugblättern. da hat mich das auch noch so sehr berührt, dass sie halt gesagt hat, als sie da mitgenommen haben und halt dieses stundenlange Verhör da mit ihr durchgeführt haben, sie auch quasi geredet hat wie ein Buch und dass das was ist, was sie super lange bereut hat. Aber damals hat sie halt gedacht, dass die Mitarbeiter vom MFS ja auch sehen müssen, dass sie eigentlich ja nichts Böses will, sondern dass sie ja die Gesellschaft verbessern will und was Schönes drauf machen will. Wo sie dann später gesagt hat, so ja, das war halt einfach mega naiv. Also ich habe halt irgendwie wirklich auch noch so daran geglaubt, dass ich die Leute irgendwie erreichen kann und dass sich da was verändert. Also ich glaube, das markiert zum Beispiel bei ihr so einen sehr großen Vertrauensbruch halt auch. Und bei Wolle, der dann mehr so in dieser Punk-Szene aktiv war, also da war das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, weil der als Sohn von einem Handwerker aufgewachsen ist, der so einen eigenen Betrieb hatte. Also der Vater war dann, also wenn man irgendwo anders gearbeitet hat, war man ja in der Regel auch so in dieser kollektiven, übergeordneten Gewerkschaft, die es in der DDR gab und so organisiert. Und dann war man da drin nochmal in so Arbeitsgruppen organisiert und dann ist man auch mit den Leuten zusammen in Urlaub gefahren. Das hatte der dann halt irgendwie zum Beispiel schon alles nicht, weil der Vater halt selbstständiger Handwerker war und ist dann auch so zu den Punks gekommen. Und da war gerade dieses Thema mit so Anfeindungen und so halt sehr viel ausgeprägter. Da wurden denen dann halt so Sachen auf der Straße zugerufen, wie euch hätte man vergasen müssen oder ins Arbeitslager schicken müssen. Und ja, dann wollten sie auch gegen Nazis und Rechte und gegen den Kommunismus sein, weil das alles so Sachen waren, die halt den Alltag von ihnen stark eingegrenzt haben. Genau, und dann das andere, was darauf gefolgt ist, was sie irgendwie so verdeutlicht hat, es geht auch anders, ist halt dieses so, ja, eine andere Welt als die der Partei ist möglich. Und das führt so ein bisschen zurück auf diese ganzen Orte, die ich quasi beschrieben habe, wo das dann halt überhaupt möglich war. Das ist aber, glaube ich, auch so, kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch so ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle irgendwie nochmal drinne gibt. Gerade so bei Thema Punk-Szene und offene Arbeit. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, da ist jetzt auch niemand irgendwo so richtig krass auf dem Dorf aufgewachsen oder so. Also das ist auch definitiv eine Perspektive, die dem jetzt so sehr abgeht. Ach ja, das fand ich bei Friedemann auch noch spannend. Der ist halt als Sohn auch von einem Pfarrer aufgewachsen. Das war die dritte Person, mit der ich gesprochen habe. Und hatte eh schon zu Hause immer mehr auch so wohl erlebt, dass man da offener sprechen konnte, aber dass da auch immer dieses zweischneidige Ding gab von was kann ich zu Hause sagen und was kann ich draußen sagen. Also es war auch immer irgendwie mit so einer Vorsicht verbunden. Und da hat dann aber auch so eine Jugendpastorin halt so eine Jugendgruppe quasi aufgebaut. Da hat er dann retrospektiv drüber gesagt, dass das auch das erste Mal war, dass er da irgendwie das Gefühl hatte, dass er sowas wie Sozialismus erlebt, weil es da einfach einen ganz anderen Umgang halt irgendwie untereinander gegeben hat, der aber auch nur möglich wurde, weil halt diese Pastorin irgendwie gesagt hat, so hey, ich stelle euch die Räume zur Verfügung und wir können hier irgendwie diskutieren und ihr könnt selber Sachen organisieren und machen. Und dann hat er irgendwann mal im Schuppen, also das war dann auch eingefasst in so ein anderes Cover, das Buch Die Revolution entlässt ihre Kinder von Wolfgang Leonhard gefunden. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe es dann danach auch gelesen, nachdem er davon erzählt hat, weil er gesagt hat, das war für ihn so ein Erweckungserlebnis, auch in diesem Verständnis von, was ist Staatssozialismus oder was bedeutet real existierender Sozialismus. Und das ist auch so bei diesem Grenzenziehen war halt was, was auch immer wieder gefallen ist. Dass es halt immer wieder auch so ein krasses Bedürfnis gab, das so sprachlich halt irgendwie zu trennen von was war das, was irgendwie mir in der Schule und vom Staat gesagt wurde. Und das war dann immer eher so dieses real existierender Sozialismus. Und was war das, was ich erfahren habe in diesen Gemeinschaften, die ich dann für mich gefunden habe. Also bei den Punks, bei den GammlerInnen oder bei Katrin später auch so ein bisschen eher in diese Richtung von diesen Bürgerrechtsbewegungen und so. Und dass das immer dann eher geframed wurde mit so einem Ja. Und da habe ich irgendwie mal richtig erfahren, wie das ist, irgendwie so gemeinschaftlich zu sein und zusammen zu sein und irgendwie für eine bessere Welt zu kämpfen. Dann war es auch immer wieder Thema, so zu betonen, so ja, aber Kapitalismus fanden wir halt auch scheiße. Ich glaube, also weiß ich nicht, ich würde da so ein bisschen vielleicht auch so eine These draus ableiten von so, naja, was bleibt irgendwie noch groß übrig, wenn man halt irgendwie in einem Staat lebt, der sagt, er macht Sozialismus, das fühlt sich aber alles mega scheiße an, man ist mega eingeschränkt und irgendwie sieht, was das bedeutet und hat aber auch, also weil die Leute waren ja auch nicht frei davon, ne? Also so natürlich hatten die auch internalisiert irgendwie, was da viel mitgegeben wurde und gerade dieses Thema Antikapitalismus und da wurde in der DDR auch schon viel so Propaganda immer wieder auch gegen den Westen gemacht und so und das ist irgendwie auch so, also finde ich irgendwie dann relativ naheliegend, ist dann vielleicht auf sowas wie Anarchismus quasi zu kommen, ohne dass man selber davon gelesen hat. Aber wenn man irgendwo so diesen Wunsch in sich trägt, ich will keinen Kapitalismus, aber ich will auch irgendwie nicht, dass mir die ganze Zeit eine Partei sagt, wie es zu laufen hat. Und dann gab es aber auch immer wieder noch so Abgrenzungsmomente von anderen politischen alternativen Gruppen, also gerade so die AusreiserInnen. Das waren dann so Leute, die halt sich dazu entschieden haben, die DDR zu verlassen. Manche haben dann so Ausreiseanträge gestellt, andere haben irgendwie so versucht, über die Mauer zu kommen. Und da gab es auch schon bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, eher so ein, in der Form auch ein Verständnis. Aber eigentlich hat da immer so sehr viel Frust rausgesprochen. Also so von diesem, ja, aber weiß ich nicht. Und jetzt haben wir hier halt überhaupt schon mal irgendwie so ein, quasi so ein Anfang von Sozialismus. Und eigentlich können wir doch irgendwie dafür kämpfen, dass es hier halt besser wird. Und jetzt machen die irgendwie alle rüber. Und warum bleiben die halt nicht hier? So, wir sind ja irgendwie auch noch da und kämpfen dafür. Dann dieses Thema irgendwie so Gemeinschaften bilden und als letztes sowas tun, eine Gegenkultur schaffen, was, glaube ich, nochmal so sehr darauf verweist. Also es ging auch wenig irgendwie um so eine theoretische Bestimmung und sich irgendwie darüber zu streiten, was jetzt der beste Weg ist oder so. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen was dem dann irgendwo so fehlt. Also weil es gab auch nicht so richtig eine Analyse, wie macht man es jetzt am besten. Also Katrin und Friedemann haben dann später so gesagt, so ja, wir hätten viel mehr in die Gewerkschaft reingehen müssen und mit den Leuten irgendwie da sprechen. Und wir waren aber halt auch alle irgendwie dann immer nur in unserer Bubble. Und es war aber ja quasi auch schon anstrengend genug, das aufrechtzuerhalten und so. Aber so dieses Reinwirken in die Breite der Gesellschaft hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das war dann auch so, als dann die großen Proteste halt losgegangen sind, hat Katrin zum Beispiel gesagt, die hat dann damals in Dresden gelebt. Und sie meinte so, ja, keine Ahnung, irgendwann plötzlich waren da übelst viele Leute mit zu Deutschland fahren. Und dann haben die alle nach Helmut Kohl geschrien und wir wussten halt überhaupt nicht, was da los ist, weil wir das halt eigentlich gar nicht mitbekommen haben, weil wir auch schon in der Form so mit uns selbst beschäftigt waren und mit dieser Bubble, die wir uns da aufgebaut haben, um irgendwie anders leben zu können, dass halt einfach der Kontakt nach außen total abgebrochen ist. Und dann hat sie auch irgendwie so erzählt, dass sie dann da halt irgendwie von so Leuten als rote Socke und so beschimpft wurde auf diesen Demos. Und eigentlich waren die ja quasi diejenigen, die überhaupt so angefangen haben, Demos zu planen und irgendwie so diesen Protest gegen diesen Staatssozialismus auf die Straße zu bringen und so. Ein anderer Punkt, der immer wieder so markiert wurde, war auch, man muss halt auch das machen, was man sagt, weil das, glaube ich, so eine Erfahrung ist, die halt gerade in ihrer Jugend und so sehr oft gemacht haben, gerade wenn dann angefangen wurde, so andere Texte quasi zu lesen über Sozialismus, also dann so diese anarchistischen Sachen, an die sie dann halt irgendwie rangekommen sind oder in der Schule auch anders darüber geredet wurde, was jetzt Sozialismus ist und sich das im Alltag aber ganz anders niedergeschlagen hat, also halt durch so ein krasses Gefühl von, ich werde hier irgendwie eingängig, mir wird das die ganze Zeit nur vorgeschrieben und es da so ein sehr großes Bedürfnis nach gab, wirklich auch das zu machen, was man sagt und da irgendwie ehrlich zu sein. Ach so, genau, es hat auch noch eine Person das so untersucht, welche Schriften und AutorInnen viel gelesen wurden in dieser oppositionellen Bewegung. Und da lässt sich auf jeden Fall auch daraus ableiten, dass schon viel auch so anarchistische Texte gelesen wurden und dass insbesondere jüngere Menschen da ein sehr großes Interesse dran gehabt haben. Weil ich mich dann so rückblickend gefragt habe, nachdem ich das alles durchforstet habe und so und den Eindruck hatte, so, also so anarchistische Werte oder was, das, was man dem dazuordnen könnte, spielt irgendwie voll oft eine Rolle, aber es wurde eigentlich nie als das benannt. Und ich das irgendwie schon auch spannend finde zu fragen, wird der Begriff einfach nicht benutzt, weil man dem irgendwie immer noch so was Negatives zuschreibt und irgendwie davon ausgeht, dass das irgendwie Chaos und keine Ahnung was ist. Genau, es werden dann eher andere Begriffe halt benutzt, wie Basisdemokratie oder Konsensentscheid oder so, aber ich glaube, eigentlich könnte man da halt auch abgeleitet aus so, was meint Anarchismus im Kern auch eigentlich darüber sprechen, dass diese Bewegung vielleicht im Kern auch sehr anarchistisch geprägt war, aber das eigentlich was ist, was nur an so sehr vereinzelten Stellen halt passiert. Genau, das hat zum Beispiel Wolle gesagt, also die Punk-Person. Die haben uns erst zu dem gemacht, was wir gar nicht waren, nämlich zu Staatsfeinden. Wir waren unbedarfte Jugendliche, die ihr Leben leben wollten, aber wir haben das ruhige provinzielle Bild gestört, das hat die völlig aus der Fassung gebracht. Ich glaube, was ich versucht habe, vorhin ein bisschen kümmerlich auszudrücken, kommt hier vielleicht ein bisschen besser raus. Also zu denken, was man sagt und zu sagen, was man denkt, diese Devise ist kein Zufallsprodukt. Wolle, Katrin und Friedemann, sie alle erfuhren im Staatssozialismus unter der SED Willkür und Widersprüchlichkeiten. Die theoretische Lehre vom Sozialismus und die gelebte Realität standen nicht für sie im Einklang miteinander. Loyalität und Ehrlichkeit sind vonnöten, um die Anforderungen, die Roman Kalex formuliert, zu erfüllen. Genau, der hat da zum Beispiel gesagt, es ging um das Begreifen, dass politisches Leben wichtiger ist, nicht politische Arbeit. Es kam darauf an, dass es nicht damit getan ist, einmal in der Woche Wolfspelz zu spielen und alle 4 Wochen in einem anderen Kreis. Es kam darauf an, dass du denkst, was du sagst und dass du das, was du sagst, auch wirklich lebst. Zu demselben Schluss kommt auch Christoph Geisel in seiner Analyse des Selbstverständnisses der politisch alternativen Basisgruppen. Zwar verstanden sich auch und gerade junge DDR-Oppositionelle als Teil der politischen Linken, doch suchten sie, wie die hier weit verbreiteten Sympathien für den Anarchismus belegen, offensichtlich vermehrt nach Leitbildern, die radikale Gesellschaftskritik ermöglichten und zugleich eine differenzierte Abkehr vom SED-Sozialismus signalisierten. Also so, ne, in Bezug auf meine Interviewpartnerin wurde der Anarchismus halt eine Möglichkeit, sich sowohl vom Marxismus-Leninismus als auch vom Faschismus, Narzissmus und dem Kapitalismus zu distanzieren. Anarchistisches und libertäres Gedankengut war in den politisch alternativen Gruppen in der DDR der 1980er Jahre keine Seltenheit und wirkte sich auf die Lebensweise der Menschen in diesen Kreisen aus. Die Umweltbibliothek, die offene Arbeit und die Kirche von unten zählten zu den wichtigsten Anlaufstellen und waren eindeutig von dem Streben nach Herrschaftslosigkeit, Basisdemokratie und Selbstorganisation gekennzeichnet. Der Anarchismus konnte Wünsche, Ideale und Handlungsweisen fassen, die nicht mit dem Materialismus des Marxismus-Leninismus vereinbar waren. Fragen nach der Lebensweise, dem Zwischenmenschlichen und vor allem der persönlichen Freiheit rückten in den Fokus. Der Anarchismus füllte in den 1980er Jahren eine Leerstelle innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges, die der genormte und unflexible Marxismus-Leninismus nicht zu schließen vermochte. Als offenes Selbstdeutungsangebot für Unangepasste brachte der Anarchismus neue Perspektiven und Ideen für eine sozialistische Zukunft in der DDR mit sich. Zusammen mit Menschen, die ähnlich dachten und fühlten, bildeten die AnarchistInnen Gemeinschaften, schafften sich eigene Räume, in denen sie kreativ sein konnten. Voraussetzung dafür war die Erfahrung, dass eine Welt abseits des SED-Staatssozialismus möglich war. Diese machten sie in verschiedensten Kontexten, bei den Punks, den GammlerInnen oder in der Kirche. Kenntnisse über die Philosophie des Anarchismus und dessen politisch-soziale Vorstellungen erlangten die InterviewpartnerInnen oft, nachdem sie sich bereits gegen die ihnen vorgegebenen Normen entschieden haben. Sie richteten ihre Lebensweisen nicht nach einer Ideologie aus, die sie für sich gut befanden, sondern folgten, wie sie teilweise selbst sagen, ihrem Instinkt. Nach einiger Zeit fanden sie dann ein Wort, welches ihr Denken und Handeln auf einen Nenner brachte. Anarchismus. Was die Anarchistinnen in der DDR von Gleichgesinnten in der BRD und anderen kapitalistischen Ländern unterschied, war ihre Erfahrung des real existierenden Sozialismus. Das, was sie als Sozialismus und den Weg zum Kommunismus erlebten, engte sie in ihrer Individualität und vor allem in ihrer Freiheit stark ein. Nichtsdestotrotz prägte die sozialistische Gesellschaft der DDR sie und ihr Denken. Ihre Vorstellungen von einer herrschaftsfreien Gesellschaft lagen quer zu den Verhältnissen in der DDR und in der BRD. Die antikapitalistische und prosozialistische Haltung der Anarchistin führte zur Ablehnung der BRD als Alternative zum Staatssozialismus der DDR. Keines der beiden Systeme kam schlussendlich für sie in Betracht. Hinterfragend und voller Emotionen wandten sie sich gegen die SED-treuen Technokratinnen und Bürokratinnen, die die Ideologie des Marxismus-Leninismus als die wissenschaftliche Weltanschauung der Arbeiterklasse proklamierten und auch gegen die KapitalistInnen und Unterdrücker in der BRD. Sie wollten weder das eine noch das andere System, sondern entschieden sich für sich selbst und das Leben nach ihren Idealen im Hier und Jetzt. Grundsätzlich verhandelten sie ihren Konflikt mit dem System in der DDR eher auf der emotionalen als auf der rationalen Ebene. Die konkrete Analyse politischer Prozesse und ökonomischer Verhältnisse stand meist im Hintergrund. Das Leben nach ihren eigenen Vorstellungen im Hier und Jetzt war von weitaus größerer Bedeutung. Ihr Lebensstil der konstruktiven Verweigerung ging mit dem Aufbau einer Gegenkultur einher, die durch selbstbestimmtes Handeln, eine unabhängige Öffentlichkeit und Selbstorganisation geprägt war. Kultureller und politischer Protest verbanden sich darin und es entstanden vielfältige Ausdrucksformen. Konflikte mit der Kirche oder den AusreiserInnen blieben nicht aus, aber man koexistierte friedlich. Anarchismus in der DDR als Lebensstil und Selbstverständnis kann als eine konsequente Art der Lebensführung bezeichnet werden, die hohen moralischen Idealen folgte, Herrschaftsverhältnisse in Frage stellte, Autoritäten ablehnte und für einen demokratischen Sozialismus stand. Bei all der Kritik verfielen die Anarchistinnen jedoch nicht in phlegmatische Handlungsunfähigkeit, sondern arbeiten an konstruktiven Lösungen, um ihre eigenen Vorstellungen einer poststaatssozialistischen Gesellschaft in die Tat umzusetzen. Fertig.
Das war der Vortrag Konstruktive Verweigerung. AnarchistInnen in der DDR der 1980er Jahre. Johanna hat ihn am 17. Mai in Leipzig in der autodidaktischen Initiative gehalten. Auf dem 9. antifaschistischen Jugendkongress wird Johanna ebenfalls über AnarchistInnen in der DDR sprechen. Der antifaschistische Jugendkongress findet vom 20. bis zum 22. September in Chemnitz statt. Zu hören war neben Johanna außerdem die Musik der Bands Lattentat und Namenlos.
Ich bin Fabio, ich finde Radio Lara mega cool.
So, when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. The social contract is broken. You broke the contract. When you killed us in the streets and didn't give a fuck. Concerned, they can burn this bitch to the ground.
Fuck le racisme d'État, oui, nique la police nationale. Black Lives Matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé, qu'on soit noir, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla bla. Et ça fait bam 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 dans les manifs quand ils tirent, ça fait oh 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 les lacrymos qu'on inspire, et ça fait aïe 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 la souffrance de nos darons à l'usine, contrôle d'identité aux jeunes de quartier qui veulent juste vivre. Après des siècles d'esclavage, vous êtes bien enrichi grâce à l'esclavage moderne, vous continuez vos profits. Vos moyens d'oppression sont vitaux à votre système capitaliste. Mais croyez pas que vos violences se feront sans sacrifice. S'il n'y a pas de frontières pour l'oppression, alors il n'y a pas de frontières pour la révolution. Vous méritez la destitution, pas les prises de décision. La révolte spontanée suffira pas, on s'organisera par millions. Rendez-nous les vies que vous nous avez confisquées. Vous avez tout volé jusqu'à notre putain dignité. Vos policiers réprimés tuent en toute impunité. Allez les quartiers, gilets jaunes et jeunesse du monde entier. Fuck le racisme d'État, oui, nique la police nationale. Black Lives Matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé, qu'on soit noir, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla bla.
Unsere Leute kommen zurück auf die Straßen. Zu viele Jahre habt ihr meine Schwestern geschlagen. Kämpfe für bessere Tage, ich glaub die Message ist klar. Fick die Polizei und diesen rassistischen Staat. Faschos warten Untergrund auf das nächste Attentat. Kolbstraße, NSU, AfD im Bundestag. Polizisten machen in der Köln Jagd auf Shisha-Bars. Journalisten schreiben Märchen, reden von den Clans. Rassisten in Uniform, Uri Jalloh, das war Mord. Und wenn wir uns wehren, schicken sie die Hunde vor. Robocops, sich Kokain, schlagen auf die Demo ein. Keine Cops in unseren Reihen, jeder Bulle bleibt ein Schwein. Sie sind nur die Jünger der Gewalt vom Vaterstaat. Kopf auf den Asphalt, für uns bleibt das fast der Hart. Werde niemand schweigen, kämpfe für die Freiheit, Amana. Wir schlagen zurück, yalla yalla Migranti.
Fuck le racisme d'État, oui, nique la police nationale. Black Lives Matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé, qu'on soit noir, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale, même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla bla. Abusive criminalization, racist deportations, profit accumulation and mass incarceration. Your system doesn't function without sexism and racism. Your violence won't be normalized if that's your expectation. Nothing to lose or bring your wealth to the ground. The anger and the pain is only turning into power. All you fucking leaders can go and hide inside your towers. We're organizing, getting stronger by the hour.
Cops are only there to serve the rich and the wealthy. Jades are just another form of modern day slavery. Try to push us down, but the world is awakening. Coming together to fight the mess you created. Nothing changed, so we're back out on the streets. Black lives matter, it's the time to succeed. George Floyd, rest in power, taste of freedom is sweet. No justice, no peace, fuck the police.
Fuck le racisme d'État, oui, nique la police nationale. Black lives matter, y'a longtemps qu'on sonne l'alarme, on a le point levé, qu'on soit noir, blanc ou arabe. Pas de justice, pas de paix, donc c'est la guerre qu'on déclare. Violence raciste sociale ou violence patriarcale. Même combat contre le gouvernement, le capital, we can't breathe. C'est quoi que vous comprenez pas aux dirigeants du monde entier, rangez vos bla bla bla.
There's a good reason why you never hear advertising on Radio Lora. That's because Radio Lora is an independent radio station that's not commercially driven. Thanks to that, we're not forced to play any Beyoncé or Bieber tracks every hour, and are free to present you with incredibly diverse programming in a multitude of languages. Shut up. We're activists, feminists, freethinkers, and so much more. We're fighting the good fight and need your support. Want to become a part of the Lora community? For just 120 francs a year, you can become a member. Those currently not earning a salary can become members for only 60 francs. You can even donate directly through the website, via Twint, or even credit card. Just visit www.lora.ch for more information.
Radio Lora 97,5 MHz. Das ist eine Sendung von der Vernetzung der freien Radios. Viel Spaß!
Hier ist Radio Nordpol und